Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Sie haben es so gewollt. Jochen Gieber vielleicht nicht. Wir setzen Aber Warum als Podcast-Reihe fort. Und hier ist sie, die neue Folge im Januar. Hallo Jochen, freust du dich schon zu hören, was ich so zusammengespielt habe?
Ja, ich kann es überhaupt nicht erwarten. Also ich saß auch schon an Neujahr da. Und als der Zeiger dann quasi auf Mitternacht gewechselt ist, da habe ich mir gedacht, ich kann es überhaupt nicht erwarten, dass der André im neuen Jahr von unseren schönen Podcast-Millionen wieder irgendwelche komischen, obskuren Spiele kauft, die keine Sau interessieren. Warum?
Ja, aber diesmal kannst du dich in der Hinsicht zumindest, ja, kannst du mal tief durchatmen, weil alles, was ich heute bespreche, das habe ich sozusagen einfach über Weihnachten auf meinem eigenen Steam-Account gekauft. Ich habe gar nicht unsere Podcast-Millionen dafür zum Fenster rausgekauft.
Ach so, ja dann verschränke ich jetzt ganz einfach die Arme hier hinter dem Hinterkopf, lehne mich zurück und sag, erzähl mir was. Ach, ja. Ach, so ist das. Ach, wenn es mich kein Geld kostet, kannst du jeden Scheiß kaufen.
Ja, du musst es dir trotzdem anhören. Bevor wir zu den eigentlichen Titeln kommen, ich muss kurz was gestehen. Sebastian und ich, wir mussten das 10-Dollar-Goodie ja ohne dich aufzeichnen. Und wie es halt so ist, ne, sobald Recht und Gesetz irgendwo mal kurz da niederlegen, ja, dann ziehen die Outlaws durch die Stadt und machen allerlei Unsinn. Uh-oh. Und ich habe kurz, also wirklich kurz, habe ich über Weihnachtsgeschenke gesprochen und das war ein Spiel. Das heißt, wir haben kurz über Spiele gesprochen. Das heißt, der Vollständigkeit halber, für die Menschen da draußen, weil es hier auch sehr gut reinpasst, wiederhole ich nur ganz kurz, dass ich dort erzählt habe, dass ich mir erstens Diablo 3 für die Switch habe schenken lassen.
Warum?
Ja, das war eigentlich, also vom Gedankengang war es so.
Es passt wirklich super rein.
Ja, ne? Ich hab gedacht, Mensch, Diablo 3 hast du nie gespielt, gibt's jetzt auf der Switch ne, abends im Bett noch eine Runde Diablo spielen. Du mochtest Diablo früher so gerne, das ist doch bestimmt cool. Du hast das immer nur so, bist du diesem Skelettkönig gespielt, dann hast du irgendwie abgebrochen, ne? Und jetzt die ganzen Patches, da ist dieses Reaper of Souls mit dabei. Es hieß doch immer, das sei jetzt so viel besser. Ja, das heißt, bist du dem Skelettkönig gespielt und seitdem habe ich es erstmal wieder abgebrochen. Komm in dieses Spiel nicht rein. Ich weiß auch gar nicht, warum es irgendjemand toll findet, immer noch nicht. Es ist dieser Einstieg zumindest, vielleicht liegt es am Einstieg oder es liegt daran, dass es mir viele seiner Systeme schlecht ist. Es wirkt nach wie vor einfach brutal langweilig.
Welche Klasse hast du denn gespielt?
Den Barbar.
Gut, der ist natürlich auch wirklich brutal langweilig.
Ja, aber das ist der, wo die Gegner so schön durch die Gegend fliegen. Bei allen anderen sehen die Treffer irgendwie so wirkungslos aus.
Wir hatten doch mal vor längerer Zeit, das muss noch 2017 gewesen sein, habe ich doch mal eine Wertschätzung zu Diablo 3 gemacht und deswegen, bei mir liegt es auch lange zurück, aber ich glaube, auch damals war einer meiner großen Kritikpunkte, der Einstieg ist einfach scheiße.
Aber da hatte ich halt auch im Hinterkopf, dass du es trotzdem ganz nett fandest. Vielleicht muss ich mich einfach nochmal zwingen, das weiterzuspielen. Ich hab's noch vor. Aber es war halt so ein, ich weiß auch nicht, ich habe begonnen zu zweifeln daran, ob ich an den alten Diablos heute noch Freude hätte. Also liegt's an Diablo 3 oder bin ich dem entwachsen? Aber es ist sehr merkwürdig gewesen. Naja.
Okay, ich bin gespannt, was du sagst, wenn du es weitergespielt hast. Wenn du es noch weiterspielen solltest. Aber auf der Switch, warum?
Ja, weil ich das halt oft abends so, hab mir gedacht, so ein schönes Spielchen, auch so mal unterwegs, mal ein paar Monster, ich weiß nicht. Keine Ahnung, ich hab gedacht, das wäre eine gute Idee. Mal sehen, ob ich das nochmal rauskrabe.
Famous last words.
Ja, dann habe ich mir FIFA 19 gewünscht. Das war tatsächlich noch viel, viel dümmer.
Auch auf der Switch?
Auch auf der Switch natürlich, ja. Und da habe ich gedacht, so, Mensch, hast du Spaß gehabt letztes Jahr? Ganz bestimmt, ja. Es ist ja auch sanft, ja, soll ja die Nerven beruhigen. Da habe ich habe gedacht, das war aber echt, das war von vorne bis hinten im Nachhinein, ne, war es richtig dämlich. Ich habe gedacht so, naja, komm, ne, mal die richtige FIFA-Experience mitnehmen und gleich den Nachfolger auch. Du hattest so viel Spaß mit FIFA 18 im letzten Jahr. Und habe meinem Dad auch einen FIFA 19 für den PC geschenkt, habe gedacht so, cool, können wir es wieder austauschen. Und ich habe gedacht, ja, also mir war schon klar, da ist wieder der Singleplayer-Modus nicht mit dabei und so weiter und so fort und Hü und Hort und ja, es ist weiter abgespeckt auf der Switch. Aber ich habe gedacht, jetzt dieses Jahr werden sie ja wenigstens zum Beispiel dieses Squad-Battle-Feature nachziehen, das sie im letzten Jahr noch ausgespart haben. Das halt jetzt wenigstens dieser Ultimate-Team-Modus äquivalent ist zum PC. Einfach nur vom Angebot der Spielmodi. Nope, wrong, falsch. Es ist auf eine dreiste Art und Weise fast identisch mit dem Vorgänger. Ich habe immer gedacht, die Leute, die da sagen, sitzen und sagen so, nee, neue FIFA ist ja nur ein Kader-Update. Ich dachte, das ist wie bei Call of Duty, wo auch alle sagen, ja, ich wollte genau das exakt gleiche Spiel, wo ich mir denke so, ja, schon, aber guck mal, da gibt's das und das und das und das, da ist schon viel Neues mit dabei. Aber dieses Mal, ich habe es echt noch nicht lange gespielt, vielleicht entdecke ich da noch die wirklichen Neuerungen. Aber der Ersteindruck war wirklich so ein Schlag ins Gesicht, weil es war wirklich so ein, fuck, es ist identisch mit dem Vorgänger. Das kann doch nicht wahr sein.
Das ist, ich bin jetzt echt kein FIFA-Experte. Also ich hatte jetzt letztes Jahr, als wir es zusammen auch für einen On Detail gespielt haben, hatte ich durchaus Spaß an dem damaligen FIFA. Aber ich bin jetzt echt kein Experte oder zumindest lange kein Experte mehr. Früher habe ich die viel intensiver gespielt. Aber es hätte mich total gewundert. Also da finde ich wieder mal so ein bisschen deine kindliche Naivität herrlich. Es hätte mich total gewundert, dadurch, dass ich halt Madden kenne. Und Madden ist ein Kater-Update seit Jahren. Und alle paar Jahre erscheint dann mal ein neues technisches Grundgerüst oder zumindest ein bisschen ein verbessertes technisches Grundgerüst und die nächsten paar Jahre sind halt kleine kosmetische Änderungen, Kaderänderungen und that's it, wird ja als Neupreis verkauft. Das ist da schon, also wenn die das in FIFA anders machen würden, würde mich das extrem wundern. Ich meine, und vor allen Dingen, wie lange haben die denn Zeit, an so einem Nachfolger zu arbeiten? Also bis die wirklich mit dem neuen FIFA fertig sind, werkeln die doch 4 Monate am Nachfolger und danach muss das Ding schon wieder ins Presswerk.
Ja, aber weißt du, ich habe halt gedacht, weil die Switch-Version noch so defizitär war, dass das wenigstens so ein bisschen aufschließt zu der Gruppe der normalen großen FIFAs. Und gerade so ein paar Sachen erschienen mir so einfach, die jetzt auch hinzuzufügen. Also es war halt auch so ein Fall, ne? Man fragt dich, was willst, wünschen dir zu Weihnachten? Es war gerade hektisch bei uns. Dann habe ich halt einfach FIFA 19 geschrien, ohne mich vorher zu informieren. Ja, das ist natürlich der größte Fehler von allem gewesen. Aber irgendwo, aus irgendeinem, ich habe gedacht, so, na, das wären sie ja wenigstens. Und dann habe ich gedacht, so, oh well.
FIFA
da frage ich mich sogar selber im Nachgang, aber warum?
Ja, warum hast du das getan? Ich habe mir FIFA 19 auf der Switch gewünscht. Das ist wie gemalt. Ja? Meine Damen und Herren, wenn Sie da draußen sitzen, lassen Sie es uns im Chor sagen. Aber warum?
Naja. Ja, so. Also jetzt können auch die 10-Dollar-Bäcker wieder zuhören. Das ist sozusagen das, was noch nachzuholen war für die Allgemeinheit. Das war auf jeden Fall tragisch. Dann vielleicht nochmal, um es abzuschließen, die Sachen, die ich nur relativ kurz abhake. Ich habe mir außerdem selbstverständlich das neue Jackbox Party Pack gekauft, um das mit meinen Brüdern zu spielen, weil ich ja auch da von den Vorgängern so begeistert war. Und das war aber tatsächlich ein sehr kurzes Vergnügen. Da haben wir mal hier und da reingespielt. Da ist ein neues You Don't Know Jack mit drin. Auch im Vorjahr war schon so ein You Don't Know Jack mit dabei. Und das ist auch nett gewesen und so. Aber da brauchte ich kein neues, das alte hatten wir noch nicht mal ausgespielt. Und alles, was sie so an neuen Minigames drin hatten, so Texte für rappende Roboter schreiben und so. Also da war bei uns diesmal extrem schnell die Luft raus. Keine Ahnung, ob da auch die Spielreihe mit diesen Party-Minigames, dass sich das totgelaufen hat oder ob ihnen dieses Jahr einfach nicht wahnsinnig viel Originelles eingefallen ist. Das war so mal überall reingeguckt und dann so, ja, machen wir mal was anderes. Genau, und darüber sprechen wir jetzt nämlich. Ich habe dann was anderes gemacht. Ich habe nicht mit meinem Bruder gespielt. Ich spreche es jetzt mal normal aus. Judge. Das wird aber Jitsch geschrieben. J-Y-D-G-E.
Ich wollte gerade sagen, das wird aber Jitsch geschrieben. Hat mir jetzt überhaupt nicht weitergeholfen. Ja, bitte.
Genau. Und wie der Name schon vermuten lässt, ist es angelehnt an Judge Dredd, ohne die offizielle Lizenz zu besitzen. Es ist ein Top-Down-Twin-Stick-Shooter. Effektiv. Also man steuert einen Judge, einen Judge in diesem Falle eben. Wer Judge Dredd nicht kennt, das ist ursprünglich, glaube ich, eine Comicreihe. Und die Judges, das ist in einer dystopischen Zukunft so eine die Polizeieinheit, in der eben Scharfrichter, Jury und eben Polizist vereint werden. Ja? Also die stellen die Leute, die können sie direkt aburteilen und exekutieren. Ja, und als ein solcher Judge gehst du da durch Level. Das sind meistens so kleine Bürokomplexe, die siehst du eben in so einer Draufsicht. Das ist vollgestopft mit Gangstern. Manchmal gibt es auch Geiseln zu retten und dann ballerst du dich da eben durch. Wie das in so einem Twin-Stick-Shooter so ist. Du hast halt so eine Lasermarkierung, die steuerst du mit dem einen Stick, dann kannst du ziehen, mit dem anderen bewegst du die Figur und dann schießt du da auf Figuren. Man könnte meinen, von den Screenshots, wenn man zuerst drauf schaut und so, denkt man noch so, ja, vielleicht geht das auch so ein bisschen in diese Hotline Miami-Richtung, ist es aber eigentlich wenig. Es ist wirklich eher ein klassischer Twin-Stick-Shooter, ist auch actionreich, du hast auch eine Health-Bar, du hast Geschosse der Gegner, die fliegen relativ langsam auf dich zu, denen kannst du ausweichen, ist also wirklich sehr, sehr klassisch. Ist fast schon ein bisschen wie frühere Arcade-Shooter. Und das ist eigentlich ein relativ mittelmäßiges Spiel gewesen, war aber tatsächlich im Koop ganz nett. Ne? Du hast halt da diese Draufsicht mit den Häuschen und den Gangstern und dann kannst du mal durch die Tür oder durch die Tür rein, kannst dich aufteilen, kannst dich so flankieren und von zwei Seiten ins Kreuzfeuer nehmen. Du konfiszierst zwischendrin Geld, davon kannst du dir so Perks kaufen oder Perk-Slots auch neue freischalten, kannst dann eine schutzsichere Weste mitnehmen, dass du mehr Schaden einstecken kannst und so. Also echt eine sehr ziemliche 0815-Nummer, wie man es auch schon meiner Beschreibung entnehmen kann, aber das zu zweit zu spielen war schon ganz nett.
Okay, das hast du mit deinem Bruder gespielt. Ich nehme an, als du über Weihnachten und zwischen den Jahren dann bei deiner Familie warst, richtig?
Genau.
Und wie kommt ihr auf dieses Spiel? Ich meine, wie muss ich mir das vorstellen? Sitzt dann Familie Peschke oder die Gebrüder Peschke, sitzen die dann auf der Couch, gucken ein bisschen durch den, auf was habt ihr das gespielt, auf der Switch?
Nee, das haben wir auf meinem Laptop gespielt. Das gibt's auch für die Switch. Das gibt's es gibt es auf so ziemlich allen Plattformen auf dieser Welt. Also es, inklusive Mobile sogar. Also es gibt es für PS4, für Xbox One, für Switch, für Android, für iOS, für PC. Und gespielt haben wir es auf PC. Ja, und das funktioniert eigentlich bei uns so, dass ich halt mit meinem Bruder, wir sitzen beide dann da und browsen durch den Steam Store. Es ist ja Steam Sale. Ich habe meinem Bruder Steam-Gutscheine geschenkt. Ich krieg selber meistens Steam-Gutscheine zu Weihnachten geschenkt. Wir hatten noch ein bisschen Guthaben über und so. Und dann sitzen wir halt da. Was könnten wir denn mal zusammen zocken? Wo haben wir denn Bock drauf? Und ja, wir hatten vorher tatsächlich mal versucht, Diablo 3 auf der Switch zusammen zu spielen. Aber der große Fernseher war belegt. Und Diablo 3 zu zweit auf diesem kleinen Bildschirm zu spielen, das war ein Haufen Scheiße.
Ja, das wär meine Anschlussfrage gewesen, warum ihr nicht Diablo 3 zusammengespielt habt, wenn es eh schon da gewesen ist.
Ja, aber das gut. War fuck that.
Ja. Okay, also dann habt ihr Judge gespielt, ein Twin-Stick-Shooter. Und der genau. Ist mittelmäßig. Woran macht man denn einen mittelmäßigen Twin-Stick-Shooter fest?
Naja, er war halt nicht scheiße. Das heißt also, alles, was so funktionieren soll, das funktionierte. Ne? Steuerung, ich meine, da kannst du nicht viel verkehrt machen eigentlich. Ja? Das Zielen muss relativ direkt funktionieren. Du brauchst ein paar ganz coole Waffen. Es hat ein bisschen Zerstörung in den Level. Die Gegner zerfetzt es ordentlich, wenn du die niederballerst. Ne? Also das, ich habe ja auch, das Judge Dredd ist jetzt kein Kind von Traurigkeit. Sowohl die Filme, insbesondere jetzt der letzte, neuere, mit Carl Urban als Judge Dredd, genauso auch wie eigentlich der Stallone-Klassiker, ja, Judge Dredd. Ich mochte die Filme bisher alle, habt also eine gewisse Sympathie für diese Marke. Die haben sie ja nur hier, wie sagt man da auf Deutsch, mir fällt wieder ein englischer Begriff ein, die haben sie halt so ein bisschen sich nur dran angelehnt, ne? So ein bisschen geleached sozusagen. Aber ja, das war halt so das Ding. Und das Spiel kommt von 10 Tons. Und 10 Tons, das sind so Top-Down-Shooter-Entwickler. Von denen kommt auch Crimson Lands, von denen kommt auch Neon Chrome. Das sind auch dieses Tesla gegen irgendwen, ich weiß gar nicht mehr. Lovecraft gegen Tesla ist es, glaube ich. Die haben eine ganze Reihe von so Spielen gemacht. Und zumindest das Crimson Lands habe ich mal eine Zeit lang gespielt, das fand ich ganz nett. Das Neon Chrome habe ich mal reingespielt, fand ich ganz nett. Und habe gedacht so, naja gut, die können das. Das wird schon okay sein. Und es war halt auch echt okay. Es war echt okay, um ein paar Stunden sich da durchzuballern.
Okay, es hat ja auf Steam, ich habe in der Zwischenzeit mal geguckt, meine Damen und Herren, Sie wissen das ja, in diesem Format bin ich unvorbereitet, damit ich auch möglichst authentisch aber warum sagen kann, wenn er mir erklärt, was er für einen Unsinn zusammengespielt hat. Jetzt habe ich aber mal ganz schnell bei Steam geguckt. Ups, jetzt ist hier was runtergefallen. Egal. Jetzt habe ich mal ganz schnell bei Steam geguckt. Das hat ja ausnehmend gute User-Bewertungen dafür, dass du es mittelmäßig findest.
Ja, weiß nicht, wie gesagt, man kann ja damit Spaß haben. Bei Steam, das ist ja so ein Daumen hoch, Daumen runter Prinzip. Das ist so ein bisschen wie, wenn Rotten Tomatoes seine Filmreviews aggregiert. Ne? Einen Film, den alle irgendwie ganz gut finden, schneidet dann besser ab als einer, der polarisiert, den einige total super, aber dafür andere scheiße finden, ne? Weil dann halt mehr Daumen nach unten zusammenkommen. Und irgend so ein Titel, der keinem wirklich wehtut, den alle irgendwie ganz okay finden, der kann natürlich dann auch zum Beispiel bei so einem Daumen rauf, runter System gut abschneiden. Das wundert mich nicht, sozusagen. Es tut, was es soll.
Okay. Vielleicht bevor du mit dem nächsten Spiel weitermachst, wir haben hier ein paar Forceritt immer durch die peschkischen Abgründe im Steam Store vor uns, kann ich mal ganz kurz eins von mir einwerfen. Da wirst du wahrscheinlich gar nicht aber warum sagen, aber dann habe ich es zumindest mal abgehandelt, weil ich habe noch keine Ahnung, ob eine Wertschätzung folgt. Weil du Steam Sale gesagt hast, fiel es mir ein. Ich habe mir vor einigen Tagen in diesem Winter Sale das Jurassic Park Evolution, das Aufbaustrategiespiel mit der Jurassic Park Marke, geleistet, weil es nur 11 Euro gekostet hat und enorm runtergesetzt war. Bislang habe ich das Tutorial gespielt. Und ich muss sagen, gut, ich hätte mich vorher informieren können darüber, dann hätte ich das vielleicht gewusst. Der Umstand, dass mich das Spiel zwingt, die Kampagne zu spielen, um den Sandbox-Modus freizuschalten, dafür gehört jemand ausgepeitscht. So. Ausgepeitscht. Also das ist alleine schon ein Grund, warum das von mir keine hohe Wertung kriegen würde. Was für eine Gängelei-Scheiße. Die zwingen mich wirklich dazu, eine ganze scheiß Tutorial-Insel zu spielen. Da habe ich nach der Hälfte aufgehört, weil ich keine Lust habe, das scheiß Tutorial zu spielen. Ich will den Sandbox-Modus spielen, das Spiel selber lernen. Boah.
Ja, das ist so Zwangstutorial-Krimskrams ist echt ein bisschen komisch, dass es das heute noch gibt. Hattest du denn den Eindruck, dass es cool ist? Als es rauskam, hatte ich so das Gefühl, war ja das Echo, ja, alles ein bisschen zu simpel und da müsste noch und wahrscheinlich ist es so wieder Basisversion veröffentlicht und danach entwickeln wir aber noch weiter.
Es wirkt jetzt, also ich habe es noch nicht lange gespielt, deswegen passt es gut in dieses Format rein. Es wirkt bislang schon relativ simpel, aber es ist halt auch wirklich das Tutorial. Und es zwingt mich halt die ganze Zeit Dinge zu machen, auf die ich keine Lust habe. Deswegen kann es sehr gut sein, dass ich den Kram refunde und dann sage ich einfach selbst schuld gewesen, Entwickler, wenn das Spiel nachher noch besser wird. Weil es ist halt eins, erforschen Sie, also jetzt ganz banal, wenn du anfängst, erforschen Sie Ihren ersten Dinosaurier. Und dann ist es wirklich ein, du drückst auf 3 Menüpunkte und dann sollst du eine Minute warten, bis der Dinosaurier erforscht ist. Und ich sitze so davor und denke mir, what the fuck ist das? Ja? Why? Ja, okay, dann kann ich ein bisschen rumscrollen, dann kann ich mir ein bisschen die Insel angucken, aber ich kann de facto nichts machen. Und dann schicken sie ihr erstes Team los, weil um neue Dinosaurier zu bekommen, musst du Dinosaurier-DNA finden und dann schickst du halt auf so einer stilisierten Weltkarte, schickst du halt das Team hin und dann wie in so einem Browserspiel, in 2 Minuten kommt das Team zurück. Und dann ist auch so ein Tutorial, warten sie, bis das Team zurück ist. Ja, jetzt kann ich mir in der Zwischenzeit den komischen Dino angucken, den ich mir gebastelt habe. Das wird mir aber nach 30 Sekunden lang. Und dann denke ich mir, hey, lass mich was anderes bauen. Aber nein, du musst jetzt Tutorial spielen.
Das ist wahrscheinlich, da ist es jetzt wahrscheinlich schon das Ende der Fahnenstange erreicht, denn den Dino angucken ist wahrscheinlich 50% des Spiels.
Ja, okay, aber dann lass mich mehr bauen und lass mich nicht warten. Ja, ich will neue Dinos und ich will sie sofort.
Nee, du musst ja schon, jetzt den einen Dinosaurier mal in Ruhe studieren, mal gucken, was er macht, ob er große Häufchen macht oder nicht, oder kleine.
Hm? Ja, aber, also mal gucken, die Dinosaurier sehen schon ganz putzig aus, die ich bislang gesehen habe und das ganze Spiel sieht ganz nett aus. Es macht tatsächlich den Eindruck eines Spiels, das letztlich zu seicht ist, um wirklich ernst zu nehmen zu sein als eine Wirtschaftssimulation, aber es macht den Eindruck, dass, wenn es so ein bisschen in Fahrt kommt, es so einen entspannenden, netten Flow, während ich meinen Parkaufbau, den Dinos zugucke. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass das auf der Ebene funktioniert. Im Moment nervt es mich halt einfach durch seine Zwangstutorialitis, die echt noch dazu führen kann. Ich habe mir jetzt vorgenommen, ich gebe dem Ding an irgendeinem Wochenende nochmal eine Chance und wenn ich dann wieder nach 10 Minuten denke, Tutorial, du nervst mich, dann wird's refunded. Selber schuld.
Aber jetzt, wo wir es hier besprochen haben, dürfen wir es ja eigentlich nicht mehr refunden. Dün, dün, dün.
Puh. Das ist mir gerade egal, ja. Für diese Unverschämtheit wird's gerade gerefundet. Ich kauf's vielleicht nochmal, um's nochmal zu refunden.
Gedoppelt. Okay. Ja, abschließend zu Judge nur noch kurz. Es kostet 15 Euro aktuell auf Steam. Wir haben's da im Steam Sale mitgenommen. Wir haben deutlich weniger bezahlt. Ich glaube wahrscheinlich 8 oder sowas. Und vom Gefühl her, also da habe ich nicht das Gefühl, dass ich die Kohle lieber eingeschmolzen und damit Bleigießen gemacht hätte, jetzt wo richtiges Bleigießen anscheinend auch verboten wurde.
Was, die haben Bleigießen verboten?
Ja, wegen Umwelt und Blei und so. Es gibt jetzt nur noch Wachsbleigießen überall.
Mhm. Mhm. Okay. Lass uns über das nächste Spiel reden, bevor wir politisch werden.
Okay. Sprechen wir über einen netten kleinen Tipp. Und zwar habe ich gespielt, das ist auch das aktuellste von den Frostrunner. Es ist jetzt vor kurzem auf Steam erschienen und es ist kostenlos, weil es nämlich ein Studentenprojekt ist von der SMU Guildhall und da habe ich nachgeschaut und das ist offensichtlich ein Videospiele-Studiengang oder eine Art Großprojekt an der Southern Methodist University in Plano, Texas. Daher das SMU Southern Methodist University. Und es ist ein First-Person-Jump'n'Run gegen die Zeit. Das heißt, es ist ein Spiel, in dem geht es immer nur darum, einen Hinderniskurs aus der Ego-Perspektive zu überwinden. Und das geht relativ simpel halt los. Ne? Du drückst die Space-Taste, danach läufst du mit typischen Shooter-Kontrollen. Typische Shooter-Steuerung, so ist das deutsche Wort, André, genau. Und läufst halt, kannst springen und musst dann halt von A nach B. Da ist immer so ein leuchtendes Portal, durch das du aus dem Level wieder rausgehen musst. Es gibt auch Collectibles, so sieht ein bisschen aus wie alte Videoprojektoren, die man da einsammeln muss. Und das ist aber ein echt nettes, kleines, schnuckeliges Ding. Es sieht relativ hübsch aus. Und es fügt dann im Verlauf von seinem, weiß ich nicht, so 2 Dutzend Level sind das, immer neue nette kleine Spielmechaniken hinzu. Du kannst erst nur springen, dann kommen so zusätzliche Hindernisse dazu, so rote Stacheln, gegen die darfst du nicht dagegen springen, dann kommen bewegliche Plattformen, dann bringt man dir bei, dass wenn du von der beweglichen Plattform in Bewegungsrichtung abspringst, springst du weiter, kannst dann also vielleicht schon mal ein bisschen früher runter oder einen weiteren Abgrund überwinden, dann kommt auf einmal Eis dazu, wo du natürlich rutscht und weniger Kontrolle hast und am Schluss gibt es dann auch noch so Grappling-Hook-Spots. Das sind so leuchtende, sieht aus wie so Laternen, die da in der Welt schweben. Da kannst du dich dann halt mit so einem elektrischen Strahl dranhängen und schwingst dich quasi wie mit einem Seil weiter. Und kannst das natürlich dann auch hinterher in Reihe schalten sozusagen. Dann sind da mehrere hintereinander und du schwingst dich von einem Ding zum nächsten. Und das Ganze ist verbunden mit so einem Time-Trial-System. Es gibt also eine Weltrangliste, eine Online-Rangliste, wo du siehst, wie schnell sind andere Leute durch diesen Level gekommen. Du kannst, wenn du möchtest, wenn du es intensiv spielen willst, kannst du halt versuchen, diese Rekorde zu schlagen. Oder du kannst es halt einfach ganz normal spielen und einfach nur versuchen, alle Level zu schaffen. Mit den Standard-Leveln bist du dann in 30 Minuten durch und du kannst dann noch, wenn du jeweils alle Collectibles in einem der thematisch geordneten Abschnitte eingesammelt hast, kannst du noch so Insanity-Level, also besonders schwierige Parcours, freischalten. Und das ist wirklich ein echt nettes, kurzes Ding geworden und es ist wirklich vorbildlich ein Anschauungsmodell dafür, wie neue Spielmechaniken in so ein sehr fokussiertes Ding eingeführt werden und das Spiel bereichern, die auch organisch beigebracht werden und du dann halt immer besser werden kannst.
Als du angefangen hast, darüber zu reden, ja, dann musste ich natürlich, okay, kostenlos, aber ich habe schon da gesessen, ja, mit meinem Signature Phrase, ja, mit meiner, jetzt fällt mir auch wieder nur das englische Wort an, ist aber auch egal, habe schon da gesessen, wollte schon, aber warum sagen und da klang das überraschend interessant. Und jetzt nebenbei, während du erzählt hast, habe ich mir mal ganz kurz auf Steam den Trailer nebenbei laufen lassen und boah, das sieht cool aus. Das sieht aus wie was Spaß macht. Ja. Das hat ein cooles Geschwindigkeitsgefühl auf dem Trailer. Das hat ein cooles Höhengefühl auf dem Trailer. Jetzt schon vom Angucken. Klar, es sieht nicht irgendwie aus wie ein AAA-Spiel, aber es sieht echt wie was aus, was einem Spaß machen könnte.
Also für die Zeit, die man damit verbringt, finde ich, ist es echt spaßig. Es hat einen Pferdefuß, was diesen Online-Modus angeht, weil es haben offensichtlich schon einige Leute rausgefunden, wie man cheatet. Denn da sind teilweise bei einigen der Parcours schon Rekorde an erster Stelle, die einfach unmöglich sind. Also 0,8 Sekunden oder sowas. Das heißt, irgendjemand hat halt einen Glitch gefunden oder so, den er ausnutzen konnte. Das ist sozusagen das Einzige, was mir da jetzt entschieden negativ aufgefallen ist. Aber ansonsten, das steuert sich gut, das fühlt sich ganz gut an. Du hast dann auch, wenn du das erstmal alles gemacht hast, ein ganz gutes Gefühl dafür, wie funktioniert denn das alles? Also wie weit springe ich, wenn ich von so einer sich bewegenden Plattform auf einmal noch mit extra Schwung darunter springe? Es gibt so Abschnitte, da rutschst du wie in Mario 64 so eine Eisbahn runter und dann ist das auf einmal, als würdest du so eine Schlittensimulation spielen, ja, wie mit so einem Rennschlitten irgendwo so eine Eisbahn runter. Da habe ich mir gewünscht, es gäbe noch ein bisschen mehr oder längere Abschnitte damit. Das hat echt Spaß gemacht, weil auch dieses träge um die Kurven gleiten auf dem Eis, ja, wo du so ein bisschen abschätzen musst, wie lange vorher muss ich schon anfangen einzulenken, damit die Figur rechtzeitig reagiert und so. Das haben die echt gut gemacht. Es ist also wirklich klein, aber fein. Ne? Und also dafür, dass es kostenlos ist, wenn das jetzt Geld gekostet hätte, würde man halt schon sagen, so, ja, weil vielleicht ein bisschen dünn, da hätten noch ein bisschen mehr Inhalt da sein müssen. Aber die Ausführung hat mir sehr gut gefallen. Es ist wirklich ein schönes, nettes Spiel und dafür, dass das nichts kostet, kann man sich das auf jeden Fall mal zwischendrin reinwerfen.
Ist übrigens interessant, dass das an der SMU entstanden ist, also an der Southern Methodist University, weil über die habe ich neulich just was gelesen. Ja, wer jetzt also unsinniges Wissen haben möchte, ja, hier kommt welches, denn die SMU Mustangs, das College-Football-Team, war Anfang der 80er eines der erfolgreichsten College-Football-Teams, hat dann gegen die Amateurbestimmungen, die dort sehr, sehr streng gelten in den USA, also Amateurspieler im College dürfen kein Geld entgegennehmen, keine Geldgeschenke und so weiter, da wird immer mal wieder dagegen verstoßen, weil man natürlich die besten Spieler haben will und dann steckt man denen unter der Hand doch was zu. Und die wurden damals großflächig erwischt und sind das erste und einzige College-Team in den Vereinigten Staaten, das je den sogenannten Death Penalty, also die Todesstrafe, bekommen hat und für 2 Jahre das Programm komplett dicht machen musste. Unsinniges Wissen, Ende.
Okay. Ich füge noch hinzu, diese Insanity-Levels, wer sich fragt, lohnt sich das denn, die freizuschalten? Ich würde sagen, ja, weil die sind, wenn man es dann durch hat, tatsächlich nochmal deutlich anspruchsvoller. Also da muss man auf ganz, ganz schmale Plattformen springen und das dann halt mehrfach hintereinander oder dann ist auf der Plattform, auf die man springen muss, und dahinter diese roten Stacheln, das ist nur ein ganz kleiner Bereich vorne frei, auf dem man landen darf. Und die machen es dann tatsächlich, dann muss man schon ein bisschen mehr die Augen zusammenkneifen und sich nach vorne lehnen beim Spielen. Und das Einsammeln der Collectibles, das man machen muss, um die freizuschalten, ist relativ fair gehalten. Und weil diese Level sehr klein und überschaubar sind, ist es eigentlich auch keine große Arbeit. Also die sind relativ schnell gefunden. Und wenn man das Collectible eingesammelt hat, dann hat man das. Also dann kann man, ich glaube, man kann sogar sterben danach. Und das bleibt sozusagen eingesammelt. Das war für mich relativ einfach zu machen. Und dann ist es halt also mit diesen, ich glaube, es sind so 5 richtig schwere Level, die man da noch freispielen kann. Das war dann halt ein nettes Paket auch so. Insgesamt, wenn man jetzt nicht drauf aus ist, zu sagen, ich will jetzt meine Bestzeiten immer weiter verbessern und optimieren, sondern ich möchte halt einfach nur das Spiel sozusagen durchspielen und gut ist.
Weil du gerade sterben gesagt hast, ganz kurz noch zum Hintergrund, das habe ich eben neulich gelesen, weil einer dann gesagt, habe ich mir den Themenkomplex eingelesen, boah, dass die da immer noch mit zu kämpfen haben, hat man sich dann nachher mit gewundert, diese Universität, noch 30 Jahre später, und ich saß so da, ihr habt das Ding Todesstrafe genannt, was habt ihr erwartet? Davon wird man in der Regel nicht wieder lebendig.
Davon erholt man sich nicht.
Ja, selten. Ja, I'm better.
Ach ey. Naja, also.
Okay, weiter,
dann
komm. Jetzt gib mir weiter. Einen. Ich will einen raushauen. Ja, komm, gib mir einen.
Ich habe gespielt Bio Inc.
Warum?
Sagt's dir was?
Nein.
Okay.
Das klingt wie ein Spiel für dieses Format. Bio Inc.
Ja, ich hab gedacht, es wäre wie Plague Inc.
Ach so, Inc. Incorporated. Mhm. Ich dachte jetzt schon, das ist die Simulation von Tinte.
Nee, genau. Also Incorporated, also INC geschrieben, genau. Und ich habe gedacht, das wäre wie Plague Inc. Und Plague Inc. ist ja so eine Seuchensimulation. Ne? Du baust so deine perfekte Seuche und dann suchst du aus, wo die starten soll. Dann suchst du vielleicht infrastrukturell schwache Regionen Afrikas aus, damit deine Seuche dort erstmal noch in Ruhe mutieren kann und dann irgendwelche Antibiotikaresistenzen entwickeln kann, bevor sie sich über einen Hafen oder über Flughäfen in die ganze Welt verbreitet. Und dann siehst du in irgendwelchen Textfenstern oder in irgendwelchen Grafiken, wie internationale Forschungsteams versuchen, deine Seuche zu beseitigen. Und du musst eine möglichst effektive Seuche entwickeln. Und ich habe gedacht, Bio Inc. ist das Gleiche, nur auf einer schmaleren Skala, weil da geht es darum, dass du einen einzelnen Körper entweder infizierst oder rettest. In dem Falle kannst du dich nämlich entscheiden, ob du auf Seite des Ärzteteams spielen möchtest oder ob du sozusagen auf Seite des Todes oder der Krankheit spielen möchtest. Es ist aber doch ein wirklich ganz, ganz anderes Spiel, weil Plague Inc. ist ein Spiel, das ist sehr viel erst solche Aussetzen, zugucken. Die Faszination daran ist, dass es halt fast schon so eine Simulation ist oder es hat die Anmutung einer Simulation, wie sich so eine Krankheit ausbreitet über die Welt. Und Bio Inc. ist viel aktiver. Das kommt von den Dry Gin Studios. Das ist ein kanadischer Mobile-Entwickler und das Spiel ist auch ursprünglich für Mobile entwickelt. Und das merkte man dem Spiel auch an, weil wie es funktioniert ist, du siehst dann so den schematisierten Patienten. Du siehst den nie, siehst nie einen wirklichen Menschen vor dir, sondern du siehst halt immer nur, wenn du gerade die Körperzone Knochen ausgesucht hast, siehst du da so ein Skelettschema vor dir oder du kannst das Nervensystem auswählen, dann siehst du halt so das stilisierte Nervensystem und so weiter und so fort. Ne? Also es ist so ein bisschen wie ein Patient, der vor dir auf einem OP-Tisch liegt, aber das Ganze ist sehr abstrakt in seiner Darstellung und ansonsten spielt es nur in Menüs. Das sind diese verschiedenen Körperbereiche, es sind 8 Körperbereiche eingeteilt, ne? So Nervensystem, habe ich schon gesagt, dann die Nieren, Verdauungstrakt, Knochen und so weiter und so fort. Und in jedem dieser Körpersysteme kannst du Krankheiten auslösen, wenn du auf Seiten des Todes spielst oder eben kannst du nach Krankheiten suchen, wenn du das Ärzte-Team spielst. Jetzt habe ich natürlich erstmal, weil ich ja auch dachte, das wäre so ein bisschen wie bei Plague Inc., diese Todesseite gespielt. Das Spiel hat einen kleinen Kniff, den ich ja schon immer wieder promotet habe. Man kann nämlich diesem Patienten einen Namen geben. Und jetzt habe ich mir gedacht, weil ich mir schon gedacht habe, dass wir darüber sprechen würden, ja, wird es natürlich witziger, ich nenne den Patienten Jochen. So, jetzt lag okay. Also Jochen da. Mhm. Ja, und ich musste Jochen um die Ecke bringen.
Was hat Jochen dir denn jemals getan?
Eigentlich nix.
Aber der hat geguckt wie ein Welpe, hat er bestimmt.
Ja, gucken tut er ja nicht. Ne? Dieser Abstraktionsgrad war vorhanden. Auf jeden Fall. Und es ging doch echt ganz lustig los. Ja? Also lag Jochen da, das Spiel hat mir beigebracht, wie mache ich das denn? Da erscheinen, egal auf welcher Seite du spielst, erscheinen halt regelmäßig in einem dieser Körpersysteme entweder Krankheitskeime, die du einsammeln musst, oder im anderen Falle sind es rote Blutzellen oder auch so weiße Blutkörperchen, so Phagozyten. Also so typische Scheiß-Mobile-Mechanik.
Lass meine Phagozyten in Ruhe.
Nee, die habe ich angetouched ohne Ende. Also du hast keine Phagozyte mehr in deinem Körper, auf der nicht meine Fingerabdrücke sind. Das kann ich dir versprechen.
Dann zeige ich ja bei der Frau an der Puppe, ja, wo du mich an den Phagozyten berührt hast.
Aber gründlich, ja. Rauf und runter. Und das ist, finde ich, so ein typisches Mobile-Ding. Ne? Genauso wie halt in jetzt sowas wie Clash of Clans, wo du dann halt irgendwie diese Ressourcen so mit Fingertippen einsammeln musst. Hier musst du dann halt jetzt in dem Fall, ich habe es auf dem PC über Steam gespielt, musst du halt mit der Maus drauf dann gedrückt halten. Das ist so ein System, das kannst du dann auch upgraden. Am Anfang ist es so, wenn 2 von diesen Keimzellen relativ nah beieinander liegen, tust die Maus in die Mitte, dann erscheint da so ein kleiner elektrischer Strahl zwischen beiden und du kannst beide gleichzeitig einsammeln und wenn du das upgradest, dann geht das auch mit welchen, die weiter auseinander liegen. Das heißt, du wirst effizienter und schneller beim Einsammeln. Damit sammelst du diese sogenannten Biopunkte und mit denen kannst du auf der Todesseite dann eben neue Krankheiten in dem Körper auslösen und auf erster Seite kannst du entweder erstmal Diagnosen auslösen. Du musst dort erst immer mal hingehen und sagen, ich diagnostiziere jetzt mal, indem ich den abhorche oder indem mir ein Chirurgenteam losschicken, die den aufschnibbeln und gucken, was da kaputt ist und so weiter und so fort. Und sobald du eine Diagnose hast, kannst du dann Therapieformen auch auslösen. Und all das kostet diese Biopunkte, die du eben durch dieses im weitesten, gnädigsten Sinne Minispiel einsammelst. Und dann habe ich dem Jochen als erstes natürlich Hodenkrebs verpasst.
Was? Nein! Hast meine Hoden in Ruhe.
Und das war natürlich noch ganz witzig, weil dann kommt so eine
kleine
Einblendung. Ja,
ist das lustig, wenn der Jochen Hodenkrebs hat. Ja, wie wir alle gelacht haben nach der Diagnose. Och, da haben wir Papphüte aufgesetzt und eine Konfettikanone. Ja, und Luftschlagen. Ach, war das komisch.
So Partytröten immer so. Ja, es war wirklich, da war Stimmung in der Bude. Da kommt halt so eine kleine Einblendung. Jochen ist an Hodenkrebs erkrankt. Und da konnte ich mich eines kleinen Schmunzlers nicht erwehren. Aber danach geht das dann ja so weiter. Und ich muss gestehen, ich habe mich echt, nach einer Zeit habe ich mich echt geschämt, das zu spielen. Ich weiß nicht, ob es jetzt daran lag, dass ich die Figur so genannt habe, aber wurde dann schon echt ein bisschen hart, weil es geht ja darum, dass du diesen Körper zugrunde richtest und dann siehst du halt, wie die Gesundheit, die überall auf 100% ist bei all diesen Systemen, langsam runtergeht. Und das Spiel ist so, dass du dann halt strategisch überlegen musst und so relativ schnell klar zum Beispiel, auf Todesseite, wenn das durch das Szenario erlaubt wird, manchmal ist es auch so, dass du dann so ein Wettrennen gegen eine KI machen musst oder sonst irgendwas, wo dann Ärzte keine Rolle spielen, dann musst du ein bisschen anders spielen, aber normalerweise lässt du dir erstmal Zeit und infizierst halt möglichst erstmal alles querbeet, weil bevor die Gesundheit nicht so auf ungefähr 90% gesunken ist, geht der Jochen nicht zum Arzt. Ne? Da ist ja noch nicht so viel kaputt, das geht schon wieder vorbei und erst dann geht er zum Arzt und so, dann fängt der Arzt an zu diagnostizieren, das siehst du alles dann oben in so einem kleinen Fenster und dann fängt er an Gegenmaßnahmen zu ergreifen und deswegen ist es ganz gut, dass du halt erstmal sehr viel Grundlagenarbeit machst, ne? Kannst auch so Risikofaktoren zum Beispiel zusätzlich freischalten, kannst sagen, der Jochen ist schon über 60.
Ist er nicht?
Doch, kannst du, hat einen ungesunden Lebenswandel oder und so weiter. Und das wurde nach hinten raus, fand ich das echt unangenehm. Weil dann fangen halt an, dann hinterher diese einzelnen Körpersysteme zu versagen. Die Ärzte transplantieren ihm ein neues Herz rein. Und du weißt so, ja, das hilft aber seinen Hoden nichts, ne? Ich weiß nicht, das wurde echt unangenehm, muss ich gestehen. Also da musste ich mich wirklich aktiv von der Immersion irgendwie losreißen und mich von dem Spiel distanzieren, damit ich nicht gedacht habe so, boah, das ist doch irgendwie ein bisschen scheußlich alles, was ich hier treibe. Das war ganz interessant. Spielerisch ansonsten eher so, ne, weil am Anfang ist es noch ganz cool, weil dann sitzt du da und denkst dir so, ach guck mal, jetzt kann ich hier diesen Risikofaktor freischalten. Es hat auch ein kleines Progressionssystem, über das kannst du dann Perks mit ins Spiel nehmen, dass der Patient schon mit 2 zufälligen Risikofaktoren startet und solche Geschichten. Und auf Seiten der Ärzte, wo dann dieses beklemmende Gefühl nicht mehr da ist, fand ich es dann teilweise auch relativ spannend. Ne? Dann ist es so ein Wettrennen um Leben und Tod und um die Zeit, was erstaunlich effektiv funktioniert, obwohl du eigentlich nur 2 Balken zuschaust. Ne? Der Balken in diesem einen Körpersystem, jetzt beim Herz geht runter noch 20% und du guckst so hin und denkst dir so, fuck, okay, der verliert ungefähr 0,2% in dem System pro Sekunde. Wie schnell schreitet denn meine Diagnose fort? Und denkst dir so, oh, fuck, das wird ziemlich knapp. Ja? Da war es für so einen Moment relativ effektiv. Als ich aufgehört habe zu spielen, fand ich es auch noch gut. Ich habe aber das Gefühl, dass das sich dann wahrscheinlich relativ schnell erschöpfen wird. Ich muss mal gucken, das Spiel bemüht sich schon so ein bisschen da noch zu variieren, indem es eben sowas wie diese KI-Duelle macht oder du hast mal einen Patienten, der ist vielleicht Hypochonder und geht halt sehr, sehr früh zum Arzt und solche Geschichten. Du kannst auch diese Vorbereitung nicht ewig fortsetzen, weil die gehen dann zu ihrer jährlichen Routineuntersuchung und spätestens dann fängt der Arzt an, den zu untersuchen und solche Geschichten. Aber ich glaube, längerfristig, ich habe das jetzt 2-3 Stunden oder so gespielt, ich glaube, da ist dann irgendwann der Dampf raus. Aber in der Zeit war es erstaunlich, wie sehr ich dann davor saß und gedacht habe, so, bin mir nicht mehr sicher, ob ich das so witzig finde, was ich hier so tue, obwohl es ja so abstrakt ist und auch eigentlich in seiner Darstellung manchmal ein bisschen albern. Du siehst zum Beispiel, wenn die Ärzte, die verorten ihm dann zum Beispiel ganz am Anfang noch sowas wie körperliche Ertüchtigung und dann fängt dieses stilisierte Skelett halt an, da so Hampelmännchen zu machen, weißt du, weil er halt Sport macht auf einmal oder es frisst einen Salat, weil sie ihm eine Diät verordnet haben. Oder umgekehrt halt auch auf Ärzteseite, wie spannend das war, wenn es halt wirklich knapp geworden ist. Ne? Dann teilweise auch ein bisschen idiotisch, weil dann ist auf einmal seine Gesundheit auf 100% und das Spiel sagt, hey, du hast gewonnen, du hast ihn geheilt. Und ich dachte so, aber sein Nervensystem war immer noch zusammengebrochen. Ist das okay? Aber ja, also es war interessant insofern, um nochmal zu verdeutlichen, nicht, dass man das nicht vorher schon wusste, aber man vergisst sowas ja manchmal, hat es nicht so präsent, wie spannend sowas sein kann, obwohl es eigentlich nur in irgendwelchen Balkendiagrammen abläuft größtenteils.
Also erstens, ja, wenn ich in Zukunft ein Hypochonder bin, ja, und wegen jedem Schnupfen zum Arzt laufe, weißt du jetzt, wer schuld dran ist? Das kannst du aber singen, ja, so von wegen der Jochen, der geht ja erst bei 90% zum Arzt. Ja, bei 99,9 werde ich schon vor der Tür stehen und sage, ich bin Privatpatient, nehmen Sie mich dran.
Genau. Die Hoden schauen Sie sich genau an.
Nein.
Da möchte ich die First Class Untersuchung. Ja, mit allen Untersuchungen.
Ja, alles. Ja? Auch Mammographie muss sein.
Ja, genau. Ja. Gewebeprobe ist ja auch okay.
Sofort. Ja? MRT, ja, alles. Durch. Aber zweitens, ich finde es ja auch tatsächlich ganz interessant, was du jetzt gesagt hast, weil das wäre eine Frage gewesen, die ich eingangs hätte, als du so ein bisschen geschildert hast, wie das funktioniert. Nämlich sitzt man da nicht da und fühlt sich wie das hinterletzte Arschloch, wenn man halt sozusagen die Krankheit spielt. Denn auch wenn das einen Abstraktionsgrad hat, weil du jetzt halt vielleicht keine Gesichtszüge siehst, sondern nur ein Skelett oder nur so einen schemenhaft dargestellten Körper, ist es doch immer noch individualisiert. Ich meine, sowas wie ein Plague Inc. funktioniert ja nicht zuletzt deshalb, weil es einen sehr hohen Abstraktionsgrad hat. Du vernichtest die ganze Welt und dann kommt ja so dieser alte zynische Spruch, so 10 Tote sind eine Katastrophe, 2 Millionen sind eine Statistik zum Tragen, weil der Abstraktionsgrad halt so hoher ist, dass du halt kein schlechtes moralisches Gewissen mehr bekommst, weil es einfach so absurd ist und so weit von einem Individuum abstrahiert. Und hier bei dem Spiel finde ich das ganz interessant, weil ich sitze dann da und ich lausche dem, was du sagst, und ich kann total verstehen, warum das insbesondere auf der Doktorenseite gut funktioniert. Weil da willst du ja das Individuum haben, für das du dann was tust, für den, dem du einen Namen gegeben hast, und dann willst du dieses Individuum retten. Aber als Krankheit, wenn man die spielt, das klingt schon wie ein ziemlicher Arschloch-Move, ehrlich gesagt.
Ja, wie gesagt, also Sätze, die man nicht, von denen man nicht dachte, dass man sie mal sagen würde. Beim Hodenkrebs war es ja noch lustig, aber und dann nach hinten raus, wie gesagt, dann, das ist dann halt auch, du siehst dann halt, dann fangen auch relativ idiotisch irgendwelche Organe an zu bluten. Wenn du dem eine Lungenkrankheit gibst, dann hörst du den so röcheln und er hustet und alles auf einem wirklich abstrakten Niveau, aber irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wenn ich den Typen jetzt, diese Figur jetzt einfach nur Hurensohn genannt hätte, vielleicht wäre es dann auch weniger schlimm gewesen. Aber hier habe ich echt gedacht, so, das ist irgendwie, gerade wird's unangenehm. Obwohl es halt, also es macht zwischendrin dann so ulkigen Scheiß. Dann gibt's zum Beispiel auf einmal, Jochen hat ungeschützten Geschlechtsverkehr. Drehe das Rad der Geschlechtskrankheiten. Und dann kommt echt so ein Casino-Rad, das du drehen musst. Und dann wird halt bestimmt, fängt er sich gerade jetzt noch eine Geschlechtskrankheit ein.
Was habe ich mir denn eingefangen?
Du hast dir, glaube ich, einmal sowas wie eine Syphilis. Aber ansonsten, die meisten Male.
Kommst ja auch nicht mehr drauf an, angesichts dessen, was du mir sonst noch an die Backen gewünscht hast.
Ja, also da habe ich auch gedacht, so, das ist nicht sein Problem gerade. Gott. Das kann er mit einem Schulterzucken abtun.
Ach, so eine Syphilis, die konnte und wollte ich vergessen.
Ja, aber ja, wie gesagt, also echt ganz interessant. Kostet 13 Euro. Ja, auch das habe ich natürlich im Sale mitgenommen. Ey, weiß ich nicht. Es ist ja jetzt hier kein Empfehlungsformat, von daher weiß ich nicht. Mein Eindruck war, wenn ich das jetzt noch ein paar Stunden länger spiele oder sowas, denke ich relativ schnell so, ja, okay, alles gesehen. Also, aber war durchaus eine interessante Spielerfahrung. Ganz anders, als ich es erwartet hatte. Und hatte vor allem echt nicht erwartet, dass ich davor sitze und denke so, boah, das gefällt mir gerade nicht. Das macht mir unangenehme Gefühle, was ich hier gerade zusammenspiele.
Also das mit den unangenehmen Gefühlen kann ich echt gut nachvollziehen. Jetzt hätte ich tatsächlich Lust, das auch mal auszuprobieren. Vielleicht mache ich das ja mal. Vielleicht erzähle ich ja in der nächsten Folge von Aber Warum. Ja, sag ich, hab's jetzt auch gespielt und du sagst, aber warum? Habt ihr doch gesagt, es lohnt nicht.
Ja, gut, das habe ich ja nicht gesagt.
Nee, aber.
Aber ja, wir sind gespannt. Ja, und dann habe ich noch. Und das dürfte wahrscheinlich dann auch das Spiel sein, was so. Das ist die Empfehlung des Monats sozusagen. Zumindest, glaube ich, das Beste von denen, die ich da gespielt habe. Und zwar ist das Deadbolt. Deadbolt ist der Erstling gewesen von Hoppu Interactive. Die kennt man inzwischen eher für das Nachfolgespiel, das die gemacht haben, nämlich Risk of Rain. Da machen sie auch gerade einen zweiten Teil von. Und Deadbolt ist ein sehr sympathisches, kleines Stealth-Action-Spiel, was so ein bisschen mit so einem leicht surreal komischen Szenario. Du spielst nämlich den Tod, also den grimmen Schnitter, der in dem Falle so eine kleine, komische, schwarz gekleidete Pixelfigur mit so einer Totenkopfmaske, zumindest wirkt das wie eine Maske, ist. Hat so eine Pixel-Optik, ja, das klassische Indie-Spiel mit der guten, jetzt nicht ganz 8-Bit, aber auch keine gute 16-Bit-Optik, ne? Sehr pixelig auf jeden Fall. Und du wirst losgeschickt, um jeweils einen, auch hier sind es eher so kleine Häuserkomplexe, zu säubern von Zombies und später auch noch anderen Fantasiefiguren. Ne? Das ist so, die Zombies, die Untoten laufen auf der Erde rum und so geht's ja nicht, und deren Seelen gehören wieder eingesackt. Das startet dann auch immer in so einem kleinen Apartment, wo du dich in deinen Sessel sitzt und dann geht dann Kaminfeuer an und diese Flammen sprechen zu dir und geben dir Aufträge. Das ist was ganz ulkig ist. Also so ein bisschen, als ob dir da vielleicht Satan persönlich oder so diese Missionen eingibt. Die Missionen werden dann relativ scheußlich in so einem Textmenü beschrieben, dass du weißt, was du zu tun hast. Ne? Also meistens ist es halt eher sowas wie säubere einfach das ganze Gebäude, bring alles um, was da drin vorhanden ist. Und das spielst du dann aus einer Seitenansicht, wo du halt rumlaufen kannst. Du kannst dann halt Waffen aufsammeln, also diverse Schuss- oder auch Schlagwaffen. Mit den Schusswaffen kannst du dann eben zielen und schießen. Und dann gibt es häufig noch Lüftungsschächte, dann kannst du dich dann in eine Art Rauch verwandeln und dann ganz blitzschnell durch diese Lüftungsschächte hin und her huschen. Und so funktioniert im Großen und Ganzen dann das Spiel. Du läufst da rum, du guckst, wo sind Gegner. Du musst manchmal abpassen, dass ein Gegner, der da hin und her läuft, dir gerade den Rücken zudreht, wenn du durch die Tür gehst, damit er dich nicht sofort sieht. Und dann erschießt du vielleicht erst den Gegner, der auf die Tür guckt. Und der andere muss sich erst noch umdrehen und auf dich reagieren. Und dann hast du genug Zeit, die schnell über den Haufen zu schießen. Begrenzte Munition bedeutet, du musst gucken, ne? Also entweder besonders präziser arbeiten, du musst manchmal auch dir zwischendrin überlegen, okay, ich habe nur 5 Schuss in meiner Schusswaffe, wo brauche ich jetzt die Schusswaffe, welche Gegner sind zum Beispiel so positioniert, dass ich sie auch mit einem Messer beseitigen könnte, ne? Der da oben ist ganz alleine irgendwo und sitzt vielleicht auch sogar gerade auf dem Klo. Auf dem Klo sitzende Gegner sind extrem praktisch, weil dann kannst du zum Beispiel meistens durch einen dieser Abflussschächte aus dem Klo hervorbrechen und sprengst ihn dabei in 100 Teile. Ja? Und die nächsten, dann springst du dann einfach durch die Tür, erschießt die 2 und dann weißt du, da hinten liegt noch eine andere Waffe und dann geht's weiter.
Es ist ganz interessant, dass du ausgerechnet das hattest und ich wusste das vorher nicht, weil ich weiß nicht mehr, wann es war, aber da habe ich mal reingespielt. Zu 1, 2 dieser Missionen und hab's dann wieder beiseite gelegt, weil es überhaupt nicht mein Spiel ist. Ich will damit nicht sagen, dass es schlecht ist, sondern so ähnlich wie du es auch erzählt hast. Also mir wurde es verkauft und die Steam-Seite tut das immer noch als ein Stealth-Action-Hybrid. Ja, also eine Mischung aus Stealth- und Action-Spiel. Und zumindest für mich war es das nicht, wie du es auch gerade schon schön geschildert hast. Das ist letztlich ein Puzzlespiel. Oder? Wenn wir mal ehrlich sind?
Kann man ja wahrscheinlich auf viele Stealth-Spiele anwenden, diese Behauptung. Ne? Bei Hitman ist es ja auch so, dass man sehr häufig sagen muss, okay, wie gehe ich denn vor? Was muss ich denn machen? Ich gehe da hin und dann lasse ich den Kronleuchter auf den fallen und dann kann ich hier hin und dann kann ich mich da verkleiden und
völlig,
so weiter.
Völlig legitim. Ich würde sogar sagen, auch einem Hitman ist man mit einem Puzzlespiel eigentlich spielmechanisch näher als mit irgendeinem Stealth-Third-Person-Shooter, weil so spielt man das nicht. Zumindest nicht, wenn man es halbwegs effektiv spielen möchte. Ich will damit nur sagen, wenn man hier, also wenn man so wie ich da dran geht, dann bekommt man was, mit dem man nicht gerechnet hat. Und dann habe ich halt festgestellt, ich bin kein großer Fan von solchen Puzzlespielen. Das ist nicht das, was mir Spaß macht. Und deswegen habe ich es gleich wieder beiseite gelegt.
Mhm. Bei mir kam es sehr gut an, weil es hat die richtige Mischung sozusagen. Also der Stealth-Aspekt beschränkt sich eigentlich auf, ich muss den richtigen Moment abpassen. Ja, aber das geht sehr schnell. Was mich häufig an Stealth Spielen ja extrem stört, ist, dass ich bei einem Hitman eben nicht 5 Sekunden irgendwo ausharren muss, bis ein Gegner eben jetzt nicht mehr auf mich zuläuft, sondern mir den Rücken zukehrt, sondern wirklich deutlich längere Zyklen abwarten muss. Dann habe ich einen Moment verpasst und dann macht eine Wache vielleicht eine komplette Runde, bevor sie wieder an dem Punkt ist, wo ich sie haben will. Und ich hänge ewig in diesem Versteck und diese Downtime geht mir dann tierisch auf den Keks. Genauso wie auch bei den neueren Hitmans, also zumindest jetzt die Hitman 2 habe ich noch nicht gespielt, aber dem Vorgänger, da war es so, dass zumindest war das mein Eindruck, als ich es gespielt habe, die wenigen Stunden, ich sehr, sehr lange erstmal diesen Level erkunden muss. Was gibt's für Optionen? Wo kann ich was finden? Wo sind günstige Orte, um irgendwen um die Ecke zu bringen? Hier kann ich mit dem und dem sprechen, um eine besondere Verkleidung zu erhalten und so weiter. Das heißt, es ist erst eine ends lange Explorationsphase, bevor ich dann effektiv überhaupt anfangen kann zu spielen. Und das ist ein Spiel, das Deadbolt, das geht halt einfach direkt los. Und es hat einen erheblichen Actionanteil, dann, wenn es darum geht, das auszuführen. Durch eine Tür durch, bam, 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 den ganzen Raum abräumen, ja, vielleicht noch schnell flüchten, eine Treppe hoch oder so, weil du durch die Geräusche andere Gegner angelockt hast oder schnell in den nächsten Abflussschacht verschwinden und so weiter und so fort. Und das war alles so viel so schön konzentriert, ne? Das hatte keine Downtime, das hat nicht diese Pacing-Probleme. Und wie du schon sagst, dieser Puzzle-Aspekt, das gefällt mir natürlich sehr, sehr gut, ne? Ist ja bekannt, Sebastian und ich sind beide so durchaus Freunde von Puzzle-Spielen. Das heißt, dann stehst du erstmal da und guckst dir an die Räume, du kannst halt immer nur so viel sehen, wie sozusagen jetzt in dem Bildausschnitt ist und dann musst du dich weiter vorarbeiten. Es gibt jetzt nicht irgendwie die Möglichkeit rauszuzoomen und einen kompletten Überblick dir zu verschaffen, aber du siehst halt dann erstmal die Räume, die direkt unmittelbar vor dir liegen und dann analysierst du, in welcher Reihenfolge ist es denn am sinnvollsten jetzt hier diese Gegner anzugehen und wo spare ich mir eine wertvolle Schusswaffe vielleicht besser auf und so weiter und so fort. Und das in der Kombination zusammen mit relativ kurzen, tighten, schön gemachten Levels, das hat mir sehr gut gefallen, war sehr schön.
Ja, das mit der, wie du es genannt hast, mit der Downtime, also während der Zeit, während man wenig zu tun hat, wenig zu spielen hat, das verstehe ich auch total. Das ist auch was mich dann einfach so ein bisschen persönlich bei jetzt auch dem Hitman immer ein bisschen gestört hat. Und jetzt bei dem neuen Hitman ist es anscheinend auch noch sehr, sehr, also zumindest das, was ich damals auf der Messe mal angespielt hatte in dem Level, das wirkte halt auch sehr prominent in dem neuen, einfach weil es sich sehr stark auch auf diese Puzzle-Elemente konzentriert für die Leute, die das gerne machen. Was ich ja interessant bei der Sache so ein bisschen finde, ist, dass das Spiele sind, die letztlich zu einem ganz erheblichen Teil auf Trial and Error basieren. Aber immer wenn man das sagt, sagen einem natürlich die Fans des Spiels, nein, das ist doch nicht so, man muss doch nachdenken, weil Trial and Error so ein negativ besetzter Begriff auch in der Spielekritik ist. Das steht sehr häufig in bei den Kontrapunkten und bei den Schwachstellen, oh, da muss man Trial and Error machen. Dabei ist es eigentlich so, wenn man ehrlich ist, gute Trial and Error Spiele können auch wirklich gut funktionieren. Also wenn ich mir zum Beispiel auch überlege, auch so einen Portal, bis man bei Portal bei den schwierigeren Rätseln auf die Lösung gekommen ist, da hat man Trial and Error mäßig mal hier ein oranges hingeschossen, mal da ein blaues, man hat das ausprobiert, das klappt nicht. Trial and Error muss nichts Negatives sein.
Zumal also bei Deadbolt ist es so, ich glaube, es wäre möglich sozusagen, also wenn deine Ausführung gut ist und deine Analyse gut ist, kannst du auch den Level im ersten Durchgang schaffen. Du triffst halt manchmal falsche Entscheidungen und wenn du den Level weiter erforscht hast, gehst du beim nächsten Versuch natürlich mit einem höheren oder einem überlegeneren Wissen ran im Vergleich zu deinem ersten Versuch und kannst dann cleverer sein.
Genau. Ja,
also du hast vielleicht schon eine Waffe dir diesmal aufgespart, die du das letzte Mal schon vorher benutzt hast, weil du eigentlich gedacht hast, naja, wirst schon noch mal irgendwo eine andere Schrotflinte finden und dann stellt sich raus, nee, findest du nicht.
Ja, also genauso war es dann zum Beispiel auch bei Hitman, wo du halt dann sagst, ich verfolge jetzt in diesem einen Level, den ich gespielt habe, den Mechaniker, weil wenn ich dem dann die Klamotten klaue, kann ich ja vielleicht irgendwie das Auto manipulieren und solche Geschichten. Und dann stellst du irgendwie fest, okay, an der einen Stelle kommt er rein, weil da so eine Wache an der Tür steht und ich komme mit dieser Verkleidung, die ich habe, nicht rein. Und dann ist es wieder das so ein Trial-and-Error-Moment, wo man halt weiß, okay, wusste ich vorher nicht, jetzt muss ich halt diese Hürde überspringen und dann ist die Wache oder ist der Mechaniker vielleicht weg. Okay, ich lade den Level nochmal mit dem Wissen, an der Stelle brauche ich dann das und das.
Ja, genau. Und ein Riesenvorteil im Vergleich zu den großen Spielen, die diese kleinen Dinge haben, ist, du hast instant den nächsten Versuch. Wenn ich bei Deadbolt irgendwo in eine Kugel laufe, drücke ich eine Taste und es macht zapp und es geht sofort wieder los. Da ist kein Ladescreen, da ist nicht jetzt nochmal so und ist es auch kein jetzt muss ich erstmal wieder zu dem Eingang hinlaufen durch irgendein aufwendig modelliertes Gartentor und einen Vorgarten mit der Party und den Reportern oder sonst irgendwas, sondern es ist halt einfach nur zack. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, wenn das Scheitern sozusagen nur dazu führt, dass ich sofort direkt neu ansetzen kann, dann ist das für mich so viel spaßiger. Das ist genauso wie bei einem Super Meat Boy. Ne? Da springst du auch drauf los und dann rennst du erstmal ins erste Kreissägeblatt und dann drückst du mal eine Taste und zack, es geht sofort wieder los. Und das hat halt einen Hitman nicht in dieser Art.
Gut, das heißt, Deadbolt bekommt von dir an dieser Stelle, wie ich dem entnehme, eine absolute Empfehlung. Ich meine, es kostet auch nur einen Zehner, glaube ich, selbst wenn man es nicht im Sale mitnimmt.
Exakt, das kostet einen Zehner. Es gibt es, glaube ich, nur für den PC. Und das ist ein echt nettes Spiel. Ne? Ich habe diese Zombie-Kampagne habe ich komplett durchgespielt. Danach kommt nochmal mindestens eine andere mit anderen Fabelwesen. Und auch die Art und Weise, wie es dann Gegner variiert, sowas mag ich ja gerne. Ne? Wenn Spiele wissen, wann sie der Spielmechanik irgendwo nochmal neue Impulse hinzufügen müssen. Ne? Genauso wie auch dann bei den Zombies, da kommen dann hinter welche, die sind gepanzert, da brauchst du eine besonders starke Schusswaffe für oder vielleicht auch eine besonders starke Nahkampfwaffe. Das ist alles nochmal Sachen, die dann deine Taktik nochmal beeinflusst, wo du anders vorgehen musst, wo du anders überlegen musst und so. Und das macht es eigentlich, soweit wie ich es gespielt habe, ziemlich gut. Wie gesagt, das ist jetzt alles immer, das ist ja kein Empfehlungsformat, weil ich das alles immer relativ kurz spiele. Es ist aber eindeutig das beste Spiel von denen, die ich gespielt habe, also in dieser Folge. Und habe ich Lust, noch weiterzumachen.
Gut. Auch das ist ja richtig schade. Du hast ja dieses Mal halbwegs interessante Sachen mitgebracht. Ich habe zu selten aber warum gesagt.
Ja, das stimmt natürlich. Ich muss vielleicht aber auch zwischendrin häufig mal auch erstmal Luft holen, weißt du? Vielleicht muss ich immer erstmal sagen, es ist das und das, ja. Die absurde Prämisse präsentieren, Zeit lassen, ja, dass du sagen kannst, so, hä? Und dann erst.
Ja, dann erst sagen, warum es in irgendeiner Form doch noch ganz relevant und interessant ist.
Ja, genau.
Du meinst schon im vorauseilende, die vorauseilende Abwehr sozusagen. Ja, aktive Verteidigung. Ich sag gleich direkt, warum es interessant ist, bevor der wieder fragt, warum ich mir die Scheiße gekauft habe.
Ja, genau. Nicht vielleicht mit dem Panzer gleich über die Tür drüber, ne? Und quer durchs Haus durch, sondern vielleicht erstmal nur klopfen.
Ja, angesichts dessen, was ich für ein armer, kranker Mann bin.
Ja, das stimmt. Mhm. Ja, du hattest es echt nicht leicht. Also in der Hinsicht, da. Ja. Dass du nur den einen Tag ausgefallen bist, hat mich gewundert.
Ja, und das auch nur wegen der Syphilis.
Ja, genau. Ach ja, ja, in diesem Sinne, meine Damen und Herren, das ist es gewesen. Das war Aber Warum für diesen Monat. Und ja, sofern dem Jochen der Chantre nicht ausgeht, hören wir uns dann im nächsten Monat wieder. Bis dahin.
Ob es wohl ein Chantre-Abo irgendwo gibt?
Vielleicht gibt es den auch in extra stark oder so.
Ein Kanister.
Fast, genau.